Ja, in dieser Zwischenzeit sind wir daheim. Ich glaube, wir spüren das im Moment recht gut mit der aktuellen Situation, wo wir drin sind. Und wir wollen dort ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ihr mögt euch noch erinnern, wo wir das letzte Mal waren. Der Rolf hat uns hineingeführt in den vierten Akt von dem siebenaktigen Drama von der Offenbarung, wo der Schauplatz im Himmel hat. Dort ist immer die Eröffnung von so einem Dramamoment oder so einem Akt. Und letztes Mal haben wir die erste Szene in diesem Akt angeschaut. Die erste Szene, wo es um die Frau, ums Kind und um den Drachen gegangen ist. Und der Schluss von dieser Szene in dem vierten Akt, der ist der. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg. Allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören, und er stellte sich an das Ufer des Meeres. Das sind die letzten beiden Verse aus dem letzten Kapitel, wo wir angeschaut haben miteinander. Und mit dem letzten Vers, und er stellte sich an das Ufer des Meeres, sind wir eigentlich schon am Einsteigen in die nächste Szene hinein. Also auch da wieder, wir merken, die Kapitel, die Einteilung in der Offenbarung ist manchmal nicht so hilfreich. Tatsache, dass es am Drachen, wir haben ihn als den Feind von Gott, als Satan, Teufel, Schlange, so wird er bezeichnet in diesem Kapitel, identifiziert, dass er versucht hat, das Kind zu verschlingen, Jesus zu verschlingen, und das nicht gelungen ist. Das hat ihn hässig gemacht. Und das Verschlingen hat er ja auf vielfache Art und Weise versucht. Denken wir nur an den Kindermord zur Zeit von Jesus, wo der Herodes in den Weg geleitet hat. Das war nicht der Satan selber, in dem sind personifiziert, oder? Aber mit dem Ziel, das Kind zu vernichten. Oder denken wir an die Versuchung in der Wüste, die Jesus erlebt hat, wo, wenn Jesus eingeknickt wäre, der Satan hätte können sagen, und jetzt ist es mir gelungen. Jetzt habe ich ihn verschlungen. Aber der Drache hat müssen sagen, es ist nicht gelungen. Das ist die Realität und das hat ihn wütend gemacht. Und er hat gewusst, das lesen wir auch in dem Kapitel 12, im Vers 12, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und wenig Zeit ist ja relativ, oder? Sehr relativ und im Blick auf die Ewigkeit sowieso. Und jetzt sieht Johannes den Drachen am Ufer vom Meer stehen und sieht, wie ein Tier, ein anderes Tier, und das ist manchmal auch ein bisschen das Verwirrende in der Offenbarung, wir kommen jetzt in dem 13. Kapitel mit verschiedenen Tieren zu tun über. Und da muss man sehr genau jeweils herschauen, um was es eigentlich geht. Und in den ersten zwei Vers lesen wir: Und dann sah ich ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern hatte es zehn Kronen. Und auf jedem Kopf stand ein Name, der Gott verspottete. Dieses Tier sah aus wie ein Panther, aber es hatte Bärentatzen und ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Die Elemente, wo da das Tier beschreibt, da kommt uns einiges bekannt vor, oder? Ich habe mal eine Gegenüberstellung gemacht. Der Drache vom letzten Mal mit seinen sieben Köpfen, seinen zehn Hörnern und diesen sieben Diademen um die Köpfe, also nicht um die Hörner. Dem steht jetzt das Meer, das Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer gegenüber, wo auch sieben Köpfe hat, auch zehn Hörner und zehn Diademe und die Hörner. Also alles Elemente, die eine Imitierung sind von dem Drachen. Und der Rolf hat das letzte Mal sehr schön ausgeführt, für was es die Elemente von den Köpfen, von den Hörnern und den Diademen stehen. Können wir noch mal kurz zusammentragen? Wer erinnert sich noch? Köpfe stehen für?
Menschliche Weisheit,
das menschliche Denken, der Verstand, der menschliche Verstand, oder? Genau, die Hörner. Genau, Macht. Auch wieder weltliche Macht, oder? Und dann haben wir es von diesen Diademen gehabt. Kann ich daran erinnern? Da haben wir die Unterscheidung zwischen dem Stephanos, zwischen dem Siegeskranz und dem Diadem, wo eigentlich mehr ein Stirnband ist und für weltliche Macht steht. Auch wieder. Also Hörner, Diadem, beides für Macht. Sind all die Elemente, wo da das Tier ausmachen. Es ist aber kein Drache, es ist ein anderes Erscheinungsbild. Und da auf dem Bild seht ihr, wie das könnte aussehen, wie man sich das könnte vorstellen, oder? Es ist ja immer ein Versuch von irgendetwas. Aber die Ausleger sind sich da recht einig, dass die drei Tiere, die in diesem Tier drin verschmelzen, der Leopard oder der Panther, der Bär und das Leuenmaul, wo das Tier kennzeichnet, Bedeutung haben von schnell und gefährlich beim Panther oder beim Leopard. Der Bär, schrecklich und unersättlich. Der Leu, das Majestätische, das Kraftvolle, das mächtige, Machtbeanspruchende. Also da tritt ein Tier auf, wo Macht beansprucht für sich. Und das in einem Ausmaß von Schnelligkeit, von Gefährlichkeit, von Schrecklichkeit, wo wir uns nicht vorstellen können und wo so ein Tier, so eine Zeichnung eigentlich nur eine Verharmlosung ist, oder? Die Frage ist natürlich, wofür steht das Tier? Und dann heisst es ja auch noch von dem Tier, wenn man Offenbarung 13 liest, dass es tödlich verwundet worden ist. Was ist das für eine Wunde? Ich sah, dass einer der Köpfe des Tieres offenbar tödlich verwundet war, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Die ganze Welt staunte über dieses Wunder und folgte dem Tier. Für viele Ausleger ist die Antwort, wer denn das Tier ist, die Antwort der Antichrist. Und ich glaube, wenn man über die Offenbarung redet, kommt man nicht an dem Thema vom Antichrist vorbei. Früher oder später muss man es thematisieren. Und dann muss man ein bisschen genauer herschauen. Interessanterweise, und das haben wir glaube ich auch schon erwähnt da in dieser Serie, das Wort Antichrist nie vorkommt in der Offenbarung. Das ist ein Begriff, der so nicht vorkommt. Aber der Johannes ist sehr vertraut mit dem Begriff. Er braucht ihn nämlich in seinen Briefen. Und zwar insgesamt 5-mal kommt es dort vor. Und sonst im Neuen Testament so in dieser Form nicht. Jetzt ist ja die Frage, wer ist der Antichrist? Ich komme nachher gerade noch mal kurz auf den Johannes zurück. Für die Christen in dieser Zeit von Johannes war diese Frage klar gewesen. Sie haben die können beantworten. Für sie war klar gewesen, dass das Römische Reich war und das Tier für das Römische Reich gestanden ist. Und auch die tödliche Wunde haben sie können identifizieren. Sie haben es nämlich in Verbindung gebracht mit dem Nero, wo Selbstmord gemacht hat im 68. Und nachher sind 1,5 Jahre sehr instabil gekommen. Also das war eine Zeit, wo man nicht gewusst hat, bricht jetzt das Römische Reich auseinander oder nicht. Es war sehr eine instabile Zeit und es hat ausgesehen, wie wenn das Reich tödlich verwundet wäre. Es hat nachher 5 verschiedene Herrscher gegeben, innerhalb von 19 Monaten. Und erst der Vespasian hat es im 69 geschafft, wieder für 10 Jahre ein Stabilität herzustellen. Und das Interessante ist, wir haben ja am Schluss von diesem Kapitel, wer es gelesen hat, die interessanten Ziele, wo es heisst, und das zweite Tier, wer das zweite Tier ist, kommen wir nachher noch darauf zurück, verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, freier oder Sklave, sich ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen ließ. Ohne dieses Zeichen, das entweder der Name des Tieres, aber das ist das erste Tier gemeint, oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen oder verkaufen. Man benötigt Weisheit, um das zu verstehen. Wer Verstand hat, der errechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen. Sie lautet 666. Und jetzt denkt ihr sicher, jetzt kommt die Antwort. Endlich erfahren wir jetzt, was die Zahl 666 ist. Ich kann es euch sagen in Bezug auf das, was die Christen hier gedacht haben. Wenn man nämlich im jüdischen Denken daheim ist, dann ist klar, dass da muss eine Buchstabensymbolik dahinterstehen. Das ist für die Juden normal gewesen. Sie haben ja keine Zahlen gehabt. Sie haben nur Buchstaben gehabt, die einen Zahlenwert hatten. Und jeder Name hat in dem Sinne einen Zahlenwert gehabt. Und mit dem auch eine gewisse Bedeutung. Und so ist ganz klar gewesen, dass die Juden zu dieser Zeit wollten wissen, was ist es denn für ein Name? Und interessanterweise, wenn man die Zahl 666 in verschiedenen Handschriften anschaut, findet man auch die Zahl 616. Vor allem in den lateinischen Handschriften dann auch, oder die, die für die lateinischen Übersetzungen dann Grundlage sind. Woher kommt das? Warum gibt es da auch einen Unterschied? Jetzt könnte ich euch das da lang und breit herleiten, mache ich aber nicht. Ich bin auch nicht so zuhause in dieser Zahlensymbolik, ich bin im Hebräischen. Aber wenn man das Wort Kaiser Nero nimmt, und zwar in der latinisierten Form, so wie das in der Regel ausgesprochen worden ist, kommt man auf die Zahl 616, wenn man jeden einzelnen Buchstaben nimmt. Wenn man die hebräische Form nimmt, die semitische Form vom Namen Neron, das ist der gleiche Name wie Nero, dann kommt man auf 666. Es könnte also sehr wohl ein Hinweis sein, dass die Juden mit dieser Zahl den Nero benannt haben und jeder hat gewusst, um was es geht mit dem 666. Auch aus Angst, weil man die Namen ja auch nicht nennen wollte, oder? Und so mit dem Codewort etwas können klar sagen, ohne es klar auszudrücken. Aber warum eine Zahl? Ich glaube, das hat noch eine weitere Bedeutung. Auch gerade für uns, weil die Zahl ja nicht so offensichtlich ist. Wir haben den Zugang jetzt nicht mehr zu dieser Symbolik, oder? Ich glaube, damit wird auch zum Ausdruck gebracht werden, es ist nicht einfach nur eine. Der Nero war es und damit ist es erledigt. Und damit kommen wir auch zum Johannes zurück, zu diesen Stellen in den Johannesbriefen, wo ich hier noch einmal einsetzen will. Und da mute ich euch jetzt etwas zu, und zwar ein viel Bibel. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Bibel befragen und nicht einfach sagen, ja, wir haben so ein den Eindruck oder wir haben das Gefühl, sondern wir müssen an dem oder dort her schauen, wo es wirklich steht. Und ich habe die Verse, wo das Wort Antichrist drin vorkommt, habe ich euch hier aufgeschrieben. Und im Johannes 2 möchte ich ein bisschen vorher anfangen, dass wir den Zusammenhang haben. Dort heisst es im Vers 15, hört auf, diese Welt und das, was sich euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach der körperlichen Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben.
Liebe Kinder, und jetzt kommt der erste Stell, die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und es sind schon viele solche Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. Diese Leute haben unsere Gemeinden verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten, sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören. Aber für euch gilt das nicht, denn der Heilige Geist ist auf euch herabgekommen und ihr kennt alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr nichts von der Wahrheit wisst, sondern weil ihr sie kennt. Euch ist klar, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und ist nicht der ein Lügner, der behauptet, Jesus sei nicht der Christus? Wer das behauptet, ist der Antichrist. Denn er verleugnet den Vater und den Sohn. Antichrist ist jeder, der Jesus verleugnet. Und wie viel mehr derjenige, der das mit seiner Macht noch vorantreibt. Im 4. Kapitel sagt er dann, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Ja, macht das. Auch bei dem, was ich sage. Prüft's. Prüft's anhand der Bibel. Geht dem nach. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Und dann noch die letzte Stelle, 2. Johannesbrief, denn viele Betrüger sind in die Welt gekommen, sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich in menschlicher Gestalt auf die Erde kam. Wer so denkt, ist ein Betrüger und Antichrist. Selbst wenn der Johannes Stier am Antichrist gleichsetzt in der Offenbarung, ist meine Überzeugung, je länger, desto mehr, dass das ein antichristlicher Geist ist, wo wir in dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus erleben. Und überall dort manifestierbar ist, erkennbar ist, wenn er sich am Geist Gottes widersetzt. Und am Geist Gottes widersetzt sich im Moment in dieser Welt ganz viel. Und nicht nur der Putin. Und ich glaube, es ist dran, dass wir die Zeit wirklich prüfen und immer wieder fragen. Rolf hat es letztes Mal so gut gesagt, das, was sichtbar auf dieser Erde passiert, ist die Antwort von der Schöpfung, ist das Beben von dieser Erde auf das, was im Himmel passiert. Und die Frage ist, und das ist auch mein Gebet in der aktuellen Situation, Gott, was müssen wir jetzt erkennen? Was ist die geistliche Realität hinter dem, was jetzt passiert in unserer Zeit? Wie sollen wir beten? Was ist das, was du jetzt tust, was da sichtbar wird? Und was ist unser Auftrag in dem als Christen? Und es ist eine politische Macht, das erste Tier, wo ganz klar sich Gottes Absichten widersetzt, Gottes Wille widersetzt. Und es ist eine Macht, die die ganze Welt betrifft. Es sind nicht nur Christen, die leiden unter dem. Aber auch die Christen. Wenn wir nämlich in Offenbarung 9 lesen, wer bereit ist zu hören, der höre und verstehe. Die Menschen, denen das Gefängnis bestimmt ist, werden in Gefangenschaft geführt werden. Diejenigen, denen der Tod durch das Schwert bestimmt ist, werden getötet werden. Dann benötigen jene, die zu Gott gehören, Standhaftigkeit und Glauben. Schwere Kost, oder? Und wir wissen nicht, ob das uns nicht auch wird betreffen. Aber in Nordkorea, in China, Im Irak, im Iran ist das die Realität, die sie heute erleben. Und es ist Standhaftigkeit und Glaube nötig. Nicht aus unserer eigenen Kraft. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Aber es geht darum, dass wir so bei Jesus verankert sind, wissen, wo unsere Heimat ist, hat der Rolf letztes Mal gesagt. Dass wir in dieser Zeit durchheben können. Und ich glaube, in dem Sinne ist auch ein Auftrag, in dieser Zeit, wo es uns noch gut geht, dass wir beten für diejenigen, die das bereits erleben. Weil sie genau das brauchen. Sie brauchen jetzt Standhaftigkeit. Jetzt muss ihren Glauben tragen. Und wir können beten für sie. Und das will ich gerade jetzt tun. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Und ich merke es bei mir selber. Ich bin heute Morgen, als ich spazieren gehe, wieder denke, und ich vergesse es so oft. Aber es ist unser Auftrag, zu beten für die verfolgte Kirche, für die Menschen, die jetzt einen standhaften Glauben brauchen. Ja, und Jesus, wir kommen vor dich und bitten darum, dass du gerade bei denen bist, die jetzt aufgrund von ihrem Glauben im Gefängnis sind, wo gefoltert werden, verfolgt werden, weil sie treu sind. Und wir bitten darum, dass du durch deinen Geist ihnen die Standhaftigkeit und den Glauben stärkst, dass sie ihrem Herzen die Gewissheit haben, der Sieg ist auf unserer Seite. Du hast gelitten, Jesus. Und sie haben Anteil an deinem Leiden. Du lässt sie nicht leiden. Und wir bitten darum, dass das für diese Menschen jetzt Realität wird. Jetzt Realität ist. Dass sie das spüren. Die Kraft von unseren Gebeten, Jesus, sind Realität. Amen. Und dann kommt das zweite Tier. Wir werden hier weiterlesen. Genau, die politische, antigöttliche Macht. Ich habe es hier nochmal zusammengefügt. Dann kommt das zweite Tier. Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und sprach mit der Stimme eines Drachens. Es hatte alle Macht des ersten Tieres und brachte alle, die dieser Welt angehören, dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt worden war. Es wirkte erstaunliche Wunder und ließ vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde regnen und mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis des ersten Tieres tat, verführte es die Menschen, die auf der Erde wohnen. Und dann geht es da noch weiter. Es forderte sie auf, ein großes Standbild des ersten Tieres anzufertigen, das tödlich verwundet worden und wieder ins Leben zurückgekehrt war. Über die Wunde haben wir noch nicht geredet, definitiv. Es wurde ihm gestattet, dem Standbild des Tieres Leben zu verleihen, sodass es sprechen konnte. Da befahl das Standbild des Tieres, jeden zu töten, der es nicht anbetete. Was sind Kennzeichen von diesem Tier? Das ist nicht ein furchterregendes Tier. Es wird uns eigentlich nicht einmal beschrieben, oder? Das Einzige, was wir wissen, ist, es hat Hörner gehabt, wie ein Lamm. Aber die Stimme von einem Drachen. Mir ist der Begriff der Wolf im Schafspelz in den Sinn gekommen. Da imitiert einer den Erlöser. Das Lamm Gottes. Und ist letztendlich doch der Drache. Weil die Stimme vom Drachen durchredet. Und es gibt sich als etwas aus, was nicht ist, mit dem Ziel zu verführen. Und es macht es mit grosser Macht. Es tut Wunder. Auch in dieser Form Verführung, oder? Es überzeugt durch sein sanften Aussehen und ist gleich ein Drache. Mit diesen beiden Tieren kommen politische, antigöttliche Macht und religiöse Verführung zusammen. Und in vielen, auch heutigen politischen Systemen sehen wir das, oder? Aber es läuft auch viel perfider. Es läuft auch da bei uns. Innerhalb der Kirche. Wir sehen so viel Verführung. Wir sehen so viel Zerbruch von dem, was man getragen hat. Und das zweite Tier hat nur ein Ziel: Arbeitung. Und es ist so perfid, wir sind von Gott als arbeitende Wesen geschaffen. Der Mensch hat die Bestimmung anzubeten und jeder Mensch betet an. Ich behaupte sogar, jeder Mensch braucht etwas, wo er arbeiten kann. Und das müssen nicht sichtbare Sachen sein. Es kann das Glück sein von unserer, das Glück in unserem Leben, wo wir alles investieren, um das zu erfahren. Es kann Gesundheit sein. Es kann auch ein politisches Machtsystem sein. Und wenn wir das anschauen, müssen wir eigentlich sagen, das ganze System ist eine Kopie von der göttlichen Dreieinigkeit. Wir haben es mit der antichristlichen Dreieinigkeit zu tun. Der Drache, das Tier aus dem Meer und das Lamm. Das, wo wie ein Lamm ist. Wir leben in einer Zeit von der Gotteslästerung und von der Arbeitung von allem anderen als von Gott. Wir brauchen als Menschen die Arbeitung. Wir brauchen es zu wissen, wo unsere Arbeitung hergehört. Und ich glaube, es ist so dringend nötig, dass wir in dieser Zeit, wo wir sind, und das ist immer nötig gewesen, immer, dass wir Zeichen von der Zeit können lesen können. Auch der Text, der fordert uns immer wieder dazu auf. Wer gehört, der soll lassen und soll sich das Herz nehmen, soll prüfen, soll herschauen. Und das, was in der realen Welt geschieht, soll unsere Sicht schärfen für die unsichtbare Welt. Und wir müssen geistlich wach sein und über die Qualität von unserem Glauben wachen. Beziehung zu Gott muss die absolute Priorität haben. Susanne hat von der Fanny geredet. Selig, die Blinden, hat die beinahe gesagt, wo nicht abgelenkt sind. Was für Bilder, allein schon Bilder, stürzen auf uns ein. Wie besudeln wir unser Gewissen, unser Denken mit Bildern aus dem Fernsehen, aus den sozialen Medien, überall. Für was investiere ich meine Zeit? Mit was fühle ich meine Gedanken, mit was für Bildern? Wie wollen wir zu einer Standhaftigkeit im Glauben kommen, wenn wir uns dem aussetzen? Ingolf Elsel, ein deutscher Pastor, hat in einem Zitat gesagt, wir brauchen den Glauben in dieser Zeit in einer neuen Qualität. Lassen wir uns den Glauben nicht schlecht reden, auch wenn sie uns als Fundamentalisten beschimpfen. Aber man kommt nur mit einem soliden Glaubensfundament durch diese Zeit. Ja, wir wehren uns gern gegen den Begriff Fundamentalisten. Aber Fundamentalisten stehen auf einem Fundament. Sie sind verankert. Lassen wir uns das Fundament von Gottes Wort nicht nehmen, wo durch Gottes Geist lebendig wird. Ja, und bauen wir uns aktiv auf das Fundament, in dem, dass wir dort investieren. Nur so kann unser Glaube wach sein, wenn wir das Wort Gottes kennen und es durch den Heiligen Geist erklärt wird. Wir müssen geistlich kämpferisch vorwärts gehen. Und warum soll dann Gott seinen Arm nicht auch bewegen durch unser Gebet? Wenn wir im Himmel beheimatet sind und wissen, dass durch Jesus Christus Gerechtigkeit oder wir durch Gerechtigkeit von Jesus einmal zu ihm werden gehen in den Himmel, dann können wir doch da schon kühn auftreten. Es ist nicht unser Kampf, es ist sein Kampf, den er durch uns kämpft. Und er hat die Finsternis bereits besiegt. Amen. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir in dem hinein, wo uns herausfordert, in unserem Denken, in unserem Glauben, in dieser Zwischenzeit, wo wir daheim sind, dass wir in dem hinein wissen, unsere Heimat ist bei dir im Himmel. Ja, wir bitten darum, dass der Sieg zu unserem Fundament wird. Hilf uns, an diesem Fundament festzuheben. Hilf uns, auf das Fundament zu bauen. Am Fundament müssen wir nichts dazu tun. Es ist da. Aber wir müssen uns draufstellen. Und ich bitte um Gnade, dass das passieren darf, dass wir zu echten Fundamentalisten werden, die standhaft sind in dir.